Herzlich willkommen zum Peer Coaching Lab. Wir möchten euren Werkzeugkoffer für die psychologische Beratung und das Coaching füllen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Embodiment, die Rolle, die der Körper und die Gefühle im Coaching spielen können. Katja und ich, Julia, wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, liebe Julia, nach einer längeren Podcast-Pause im Peer Coaching Lab nehmen wir heute mal wieder eine neue Episode auf. Und ich freue mich, dass wir mal wieder zusammensitzen.
Sehr, sehr spannendes Thema.
Ja, heute geht es um Embodiment und Emotionen im Coaching. Und wie üblich werde ich erst mal ein bisschen was Theoretisches zum Thema erzählen. Und dann freue ich mich auf den Erfahrungsaustausch aus unseren Peer-Coaching-Lab-Sessions mit Julia. Ja, Embodiment ist ein interdisziplinärer Überbegriff für das Zusammenspiel von Körper und Geist. Forschung zu dem Thema haben eine lange Tradition, gehen zum Teil bis in die antike Philosophie zurück. Embodiment steht für unterschiedliche Phänomene, die sich mit Wechselwirkungen von Körper und psychischen Prozessen befassen. Es gibt aber kein einheitliches theoretisches Konzept dazu, zumindest bislang nicht. Was sagt die Embodiment-Perspektive? Da geht es darum, dass man psychische und physische Prozesse immer gemeinsam betrachten muss, einfach weil Körper, Geist und Umwelt in ständiger Wechselwirkung stehen. Das heißt, unser Gehirn beeinflusst, wie wir wahrnehmen. Unser Körper hat seine eigene Wahrnehmung und beide stehen im ständigen Austausch mit ihrer Umwelt. Bei Emotionen ist es so, es gibt eine Wechselwirkung zwischen Körper und Emotion. Wir können Emotionen ja körperlich ausdrücken. Wenn wir uns freuen, lachen wir. Wenn wir traurig sind, weinen wir. Und auch unsere Körperhaltung kann unsere Emotionen beeinflussen. Es gibt ein ziemlich bekanntes Experiment, bei dem die Leute einen Stift zwischen die Zähne geklemmt haben und Comics angucken mussten. Dadurch wird der Lachmuskel aktiviert und die mit dem Stift zwischen den Zähnen hatten, dann fanden die Comics auch viel witziger als die, die keinen Stift zwischen den Zähnen hatten. Es gibt auch Untersuchungen zum Powerposing, wo nicht so ganz klar ist, wie langfristig so eine Pose, wenn man sich sehr aufrecht oder breitbeinig hinstellt, wie nachhaltig diese Pose das eigene Empfinden beeinflusst. Aber vielleicht kennt ihr das schon. Wenn man lacht, kann man eigentlich nicht gleichzeitig wütend sein oder traurig sein. Also man kann durchaus durch eine Veränderung der Körperhaltung oder eine Veränderung des körperlichen Ausdrucks seine Emotionen beeinflussen. Emotionen sind immer da. Sie durchfluten uns und sie liefern die Energie für unser Handeln, vor allem wenn es darum geht, Ziele zu erreichen, dann ist es immer gut, die eigenen Emotionen mit ins Boot zu nehmen und sich durch geeignete Übungen auch in einen emotional positiven Zustand, sage ich mal, zu versetzen. Und gleichzeitig sind Emotionen aus meiner Sicht wie so ein innerer Kompass, der uns zeigt, sind unsere Bedürfnisse erfüllt oder sind sie gerade verletzt? Das heißt, ich finde die Unterscheidung zwischen negativen und positiven Emotionen nicht günstig, sondern würde eher sagen, jede Emotion erfüllt eine eigene Funktion und es ist gut, die Emotionen zu spüren und dem nachzugehen, was ist da gerade eigentlich in mir los. Ja, wir haben uns im Peer-Coaching mit zwei Aspekten beschäftigt. Zum einen ist es so, dass die Körperhaltung und auch Gestik und Mimik den Beratungs- oder Coaching-Prozess beeinflussen können. Wir empfinden Kommunikation dann als gelingend, wenn wir eine sehr hohe Übereinstimmung haben. Das nennt man Synchronie zwischen Gestik und Mimik und Körperhaltung. Es darf natürlich nicht in ein Nachäffen ausarten. Aber je höher diese Übereinstimmung ist, desto angenehmer wird das Gespräch empfunden und das stärkt wiederum die Beziehung zwischen Coach und Klient und Klientin. Und das ist wiederum ein wichtiger Gelingfaktor für den gesamten Beratungsprozess oder auch therapeutischen Prozess. Das war mal das eine. Und das andere ist, dass wir tatsächlich die Emotionen mit ins Coaching-Gespräch genommen haben und geguckt haben, in der Geschichte, die uns da erzählt wird, welche Emotionen schwingen damit? Wie ist die Person da? Und auch, welche Emotionen löst die Geschichte, die mir erzählt wird, bei mir als Beraterin oder Coach aus? Und da, finde ich, haben wir zum Teil ziemlich spannende Erfahrungen gemacht. Magst du da mal berichten, Julia?
Ja, vielen Dank für diese Einführung. Mir sind noch zwei Sachen aufgefallen, die wir auch da besprochen hatten. Also, wo du meinst, diese Synchronie zwischen Coach und Beratenden, dass das ja man da nur eine kleine Warnung noch geben sollte. Also, wenn es zu bemüht ist und so, hast du ja auch da betont, dass man sich dann schnell nachgeäfft fühlt. Mhm. Also, dass es sozusagen sich ja eigentlich ja ergeben muss auf der guten Einstimmung und dem guten aktiven Zuhören und so, dass man sich da irgendwie auf eine gleiche Wellenlänge gerät, statt halt einfach nur aktiv versucht, die andere Person zu kopieren.
Ja, richtig.
Das ist ja dann, dann fehlgeleiteter Eifer, würde ich jetzt mal sagen.
Genau. Und worauf man als in der Rolle des Therapeuten oder des Coaches achten kann, ist, passe ich mich vielleicht einer unbewusst der Körperhaltung meines Gegenübers an und wird dadurch die Stimmung insgesamt auch gedrückter, wenn ich so runtergehe, wenn ich selber in eine Anspannung komme, und dann kann ich überprüfen, möchte ich meine Körperhaltung vielleicht verändern, und dann kann es tatsächlich auch passieren, dass mein Gegenüber auch mitgeht. Also man kann das so leicht dosiert einsetzen und auch für die Selbstfürsorge nutzen.
Und gleichzeitig finde ich es da auch spannend, zwischendurch Klientin oder Klient auch wieder in den Körper zu holen und genau das dann auch einfach anzusprechen, wenn man das sieht, oder einfach nachzufragen, ne, wo fühlt man das, wo fühlt es sich an, ne? Wie wäre es jetzt einmal kurz stoppen, ausschütteln, durchatmen und so weiter. Und ich habe es da jetzt auch gerade da in den Tandemübungen sehr als entschleunigend, sehr angenehm empfunden, zwischendurch von dem Gesagten, der Geschichte, also alles mir so theoretisch oder so sehr kopflastig, ab und zu immer wieder zurückgeholt zu werden in den Körper, weil dadurch auch ein bisschen eine Entschleunigung entsteht und da auch aufgebrochen wird, irgendwie dieses Muster. Also gerade wenn es ja ein Thema ist, mit dem man sich schon viel beschäftigt hat, fällt mir ja schnell auch wieder rein, eigentlich das zu erzählen, was man schon anderen Menschen mehrfach erzählt hat oder was man sich selber öfter gedacht hat. Und um da einfach zwischendurch innezuhalten und auch das zu hinterfragen, ne, ist das, was ich als Wahrheit jetzt so oder Gegebenheit irgendwie sehe, ist das wirklich so? Und wie wirkt es auf mich wirklich? Also wo kann ich das spüren? Und da gibt sich, finde ich, auch ab und zu richtig schöne Bilder, dann hatten wir, die sich irgendwie daraus ergeben und dann genutzt werden, halt da weiter zu spinnen.
Mhm. Was?
Und, ja.
Na,
bitte.
Was mir auch aufgefallen ist im Coaching Prozess. Ich habe ja vorhin gesagt, unsere Emotionen sind eine Richtschnur dafür oder ein Hinweis, wo unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und da geht es um psychologische Grundbedürfnisse, also zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Anerkennung oder auch ein Bedürfnis nach Autonomie. Und wenn wir beim Erzählen der Geschichte die Emotionen mitnehmen und auch verbalisieren, die da mitschwingen, dann kann es sein, dass wir relativ schnell tiefer gehen können. Weg von dem, was wir uns in unserem Kopf darüber gesponnen haben, sondern hin zu einem ursprünglichen Bedürfnis, das vielleicht auch in einer frühen Entwicklungsphase und in unserem Leben immer wieder verletzt wurde und wo wir uns eine Anpassungsstrategie entwickelt haben, die aber heute vielleicht nicht mehr sehr nützlich ist in der Umgebung, in der wir jetzt leben. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, in kurzer Zeit auch tiefer gehen zu können an der Stelle.
Was ja auch mit dieser Entschleunigung eigentlich einhergeht, weil ein bisschen aufgebrochen wird, so einen klaren Zielpunkt, da geht man hin, ne, und man löst jetzt irgendwie ein Problem, sage ich mal, sondern zwischendrin dann nochmal tiefer zu gehen und zu schauen, ne, wo kommt es eigentlich her? Ich finde es auch sehr hilfreich in den Kontexten, wo es darum geht, herauszufinden, was die Person eigentlich wirklich möchte. Und es sei ja manchmal, also gerade bei weiblich sozialisierten Personen, es ja erstmal geht, da ein bisschen wie so eine Zwiebel zu schälen, was jetzt eigentlich dann ne, soziale erwünscht hat oder was wird erwartet oder was soll ich eigentlich müssen, was sind meine Verpflichtungen? Und da hinzukommen, was ist eigentlich das wirkliche Bauchgefühl, sage ich jetzt mal, braucht es irgendwie, also vielleicht braucht es nicht unbedingt, aber es ist sehr hilfreich, dort in die Körperlichkeit zu gehen, weil es dort dann ja einen einfacheren Anknüpfungspunkt gibt.
Ja. Und was ich auch heilsam finde, ist, dass die Klienten und Klientinnen die Erfahrung machen können, dass jede Emotion erstmal okay ist. Es erfordert natürlich, dass ich als Beraterin oder Coach auch einiges erstmal wertfrei annehmen und aushalten kann. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es ganz schön, wenn einfach mal Raum dafür da ist, Dinge auszusprechen, die man so vielleicht nicht aussprechen kann oder darf oder sich versagt, wenn man Angst vor einer Bewertung oder Beurteilung hat.
Ja klar, also ich finde, das ist ein super wichtiger Aspekt, also von Therapie, aber auch von Coaching, einfach wo es ja auch darum geht, sich selbst zum Ganzen anzunehmen und dann auch wie irgendwie Wut oder Neid und all die Sachen, die man so als negativ, sag ich mal, so gebrandet sind, irgendwie den Raum zu geben, wo ja dann auch hinterher, wenn ja Sachen öffentlich sind, also öffentlich sage ich jetzt mal auch ausgesprochen sind, meistens ja hinterher viel weniger Raum einnehmen, als wenn man da versucht, wie so ein Ball im Wasser irgendwie das unter Wasser zu halten und zu drücken und so, weil auf keinen Fall irgendwie man sich da die Blöße geben möchte und das einfach anzunehmen und dann auch die Erfahrung zu machen, so das ist in Ordnung oder auch irgendwo immer eine Antwort zu haben, die sagt, ja, kann ich total nachvollziehen, wäre ich auch total sauer.
Ja.
bin das jetzt auch natürlich jetzt nicht die neutrale, ich gehe ja nicht immer nach dem nach den Büchern vorgeschriebenen Sachen, wie man was machen muss. aber das finde ich, dass das so sehr ja irgendwie heilend und bestärkend sein kann. Einfach gerade, wenn man, wenn die Person ausgeprägte Geschichten hat, was okay ist und was nicht okay ist und wie man zu sein hätte. Und das wirkt dann sehr befreiend. Und ich finde auch dann diese Körperlichkeit super spannend, wenn man auch jetzt zum Beispiel vergleichen möchte, Anfang der Session und am Ende. Ja. Weil es dann wirklich was Handfestes gibt, so, ne, hat sich das für mich gelohnt? Wenn man einfach merkt, so am Anfang und das halt spiegelt und thematisiert, wie bin ich körperlich da und so, wo habe ich eine Anspannung, ne? Wie ist mir heiß, ist mir kalt, ne? Was krampft sich, was ist locker? Um dann zu schauen, wenn halt dann die Thematik behandelt wird und immer wieder auch der Körper mit einbezogen wird, wie stehe ich am Ende da? Hat sich was verändert?
Ja.
Ne, spüre ich was anders und so. Und das finde ich ist jetzt auch einfach mal so aus, Qualitätssicherungsgründen einfach sehr schön für halt ne Coach und Coachee zu sehen, es hat sich irgendwas getan. Vielleicht nicht in dem Maße, wie vielleicht jemand kommt mit dem Anspruch so von wegen ne nach irgendwie 45 Minuten ist mein Leben komplett verändert, ich bin eine andere Person. Aber es hat sich irgendwie was bewegt, was gelöst. Meine Perspektive hat sich geändert.
Ja, genau. Und von da aus kann man ja dann weitergehen und vielleicht in der anderen Sitzung nochmal gucken, ist da jetzt noch Bedarf? Wie gehe ich jetzt durchs Leben, wenn sich was geändert hat, wenn sich meine Perspektive verschoben hat? Und so in dieser ganzen Arbeit, das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, geht es ja auch darum, sich selber noch mal intensiver kennenzulernen und zu verstehen, welche Strategien hat man entwickelt, um durchs Leben zu kommen und sich, weil du das vorhin sagtest, sich dann eben auch liebevoll begegnen zu können mit allem, was man mitbringt und dann als erwachsene Person entscheiden zu können, will ich diese Strategien weiter benutzen, sind die mir noch dienlich oder probiere ich doch meine andere Strategie aus, um mein Leben wirklich autonom auch gestalten zu können. Und ich finde, das hat auch nichts damit zu tun, sich jetzt nur noch um den eigenen Kosmos und sich selber zu drehen, sondern erstmal was damit zu tun, sich eben wirklich nochmal zu begegnen und kennenzulernen und erwachsene Entscheidungen treffen zu können für die Lebensgestaltung.
Ja, also stimme ich absolut zu. Also gerade wo es ja auch bei uns immer wieder um das Thema geht, ist das, was ich denke, wirklich vereinbar mit der Realität oder gibt es andere Möglichkeiten, etwas zu sehen, anders zu interpretieren? So bin ich wirklich so allwissend und kann in andere Leute Köpfe reinschauen, was sie denken, oder spinne ich mir irgendwelche Geschichten zusammen und so. Und da ist es, finde ich, manchmal auch ein einfacherer Zugang, also dieses Bewusstsein zu schulen und dieses Hinterfragen und Reflektieren, dass man erstmal auf die körperliche Ebene geht.
Mhm.
Und das finde ich auch immer was Schönes, so mitzugehen, also gerade, ne, wie fühle ich mich an, oder auch wenn ich in einer sehr stressigen Situation bin, dann außerhalb der Coaching-Kontext, so, ne, kann ich dann in der Klientin, dem Klienten mitgeben, ja, schau, wie du dich fühlst, wie ist dein Körper da, und kann ich dadurch vielleicht auch gedanklich ein bisschen Distanz schaffen und wieder Raum für eine bewusste Reaktion geben und nicht einfach irgendwie dem, ne, automatisch ablaufenden, bisher, also in Anführungszeichen, bewährten Schema zu geben.
Ja. Und vielleicht eben auch durch dieses Hinspüren in der Situation, wenn ich merke, ich ziehe mich jetzt sehr zusammen und, ne, macht mein Nacken ist eng, meine Schultern sind eng, vielleicht reicht es dann auch schon mal einen Moment, sich aufzurichten, die Schultern locker zu lassen, um so einen leichten Shift zu bekommen in der Wahrnehmung und eben anders reagieren zu können in der Situation. Und das können wirklich Mikrobewegungen sein. Das muss ja jetzt nicht eine komplette Yoga-Übung sein, die man da vorher macht oder die man dann in der Situation macht.
Ja. Und die Studie zum Powerposing, die du angesprochen hast, ich glaube, Amy Cuddy ist das, wenn ich mich nicht vollkommen täusche. Ich hatte damals auch mal ein Buch gelesen, wo es ja Kritik gab, dass es irgendwie schlecht replizierbar sei, diese Sachen. Aber andererseits gibt es zum Beispiel auch einfach, wenn man zum Beispiel in die so Kundenzufriedenheit, also Kundentraining geht, wo halt dann auch gesagt wird, ja, am Telefon, wenn jemand lächelt, hört das die andere Person und kriegt das so mit. Und ich finde auch, wenn man sagt, okay, man weiß nicht, wie lange das anhält, aber wenn es zum Beispiel darum geht, irgendwas anzufangen oder einen Anruf zu tätigen oder irgendwas, wo die Person vielleicht irgendwie eine Hürde oder Angst hat, kann es ja reichen, wenn einfach durch die Körperlichkeit so ein kleines Fenster aufgemacht wird, wo ein kleiner Boost entsteht, der dann halt es möglich macht, in die Handlung zu kommen, die man sich vorgenommen hat.
Ja, dem stimme ich absolut zu. Da bin ich jetzt auch nicht tief genug in den Forschungsergebnissen drin. Was ich im Kopf habe, ist eben, dass die Kritik war, dass es keine jetzt nachhaltige Veränderung in der Persönlichkeit gibt oder wie man die Welt sieht. Aber ich finde auch für den Moment, das merke ich ja auch an mir selbst, hilft es auf jeden Fall, die Körperhaltung nochmal zu überprüfen und zu verändern. Oder auch gibt es so einen Trick, wenn man irgendwas Wichtiges zu sagen hat in einem Gespräch, dann hilft es mir zum Beispiel wirklich, beide Fußsohlen bewusst auf den Boden zu stellen. Es wäre ja auch so eine Art Powerpose, um einfach mich gut zu spüren und gut da zu sein.
Ja, noch ein anderer Aspekt, der mir noch nachgegangen ist, wo ich in der Partnerarbeit da in die Rolle des Coaches geschlüpft bin. Mir wurde zwischendurch immer wieder gespiegelt, was mein Gegenüber wahrgenommen hat in meiner Gestik, in Mimik, ne, wo ich hingeguckt habe, was ich gemacht habe. Und ich fand das, also einmal diese Entschleunigung, die ich dafür erfahren habe, die habe ich ja vorher schon gesagt. Aber ich fand es auch als wichtige Impulse der Reflexion, weil es ja viele Sachen ist, die man so, wo man denkt, ja, das macht man immer oder ist nicht so aufgemacht hat. Aber wenn dann so sehr genau hingeguckt wird und gesagt hat, so an dieser Stelle, als du das erzählt hast, ne, da hast du plötzlich irgendwie, bist du irgendwie auf. Du hast mehr gestrahlt oder hast da mehr Enthusiasmus gezeigt, als du das gemacht hast und so. Das Gefühl, du verkrampfst dich oder so oder schaust nicht mehr direkt zum Gegenüber, sondern irgendwo hin. Und das fand ich sehr, also ein sehr schönes Werkzeug, sehr elegant, weil es braucht ja nichts außer Aufmerksamkeit. Also es ist jetzt nichts als Coach, wo man jetzt tief schon irgendwie drin sein muss oder so ein besonders irgendwie, sage ich jetzt mal, ganz weit weitergebildet, um halt dort schon irgendwie einen schönen Hebel zu haben, um einfach so, ich schaue mir mein Gegenüber genau an und gucke, was wird mir noch gesagt, außer was aus dem Mund kommt.
Genau.
Ohne dass, man kann natürlich dann selber in die Interpretation gehen, aber einfach auch das zurückzuspielen, um dann halt nochmal, ne, die Reflexion anzuregen, ja, ne, kannst du da mehr drüber sagen, was ist da bei dir passiert, ne? Wie fühlt sich das an und so, ne? Woher glaubst du, woher kommt das? Und da gibt es dann schöne Schlüsselerlebnisse, die ja wieder eigentlich dieses Grundprinzip wieder hervorheben, dass ja die Lösung, sage ich jetzt mal die Lösung Anführungszeichen für das Problem, Anführungszeichen, also für die Thematik, ja in der Person selbst ist, dass man ja eigentlich immer davon ausgeht, dass das Gegenüber alles schon mitbringt, was es braucht, um mit der Herausforderung fertig zu werden.
Ja.
Und das finde ich eine sehr elegante Sache, da auch heranzugehen.
Ja, man begleitet sein Gegenüber so in dem Weg in sich selbst. Eine meiner Ausbilderinnen jetzt in der therapeutischen Weiterbildung, in der ich gerade bin, bezeichnet das immer als, wir betreiben Höhlenforschung. Also du bist der Experte für deine Höhle als Klientin, und ich bin der Experte dafür, wie man, oder die Expertin dafür, wie man Höhlen erforscht. Und so gehen wir da zusammen rein. Und du entscheidest an jedem Punkt, will ich da jetzt weiter oder biege ich vielleicht doch woanders ab? Und auch dieses, nicht nur mit dem Erzählen gehört zu werden, sondern als Mensch insgesamt gesehen zu werden, ist, glaube ich, auch für viele sehr schön. Man muss ein bisschen aufpassen, manche fühlen sich ertappt, wenn man die sehr direkt auf eine Körper, also auf irgendwas anspricht, was man wahrgenommen hat körperlich, da kann es helfen, halt so wie so mit so einem Fragezeichen schon eine Hypothese aufzustellen. Also ist da Traurigkeit, bist du wütend, so dass die andere Person so die Chance hat, auch sich noch wieder zurückzuziehen.
Da sieht man unsere unterschiedlichen Ansätze, wo ich denke, jemanden zu ertappen, finde ich
ja,
nicht unbedingt negativ, aber ja. Ich weiß, was du meinst. Also ja. Wie immer ist ja Fingerspitzengefühl
genau.
Da gesagt. Also genau. Ich meine, das sagt ja auch immer wieder, ich meine, alle Forschungen, die hattest du ja auch schon mit vorgestellt, die sich damit beschäftigt, wann profitiert eigentlich ein Klient, ein Patient, Klientin, Patientin, von der Therapie oder im Coaching, also hauptsächlich im Therapiekontext ist das ja untersucht worden, wo es ja einfach auf die Passung ankommt, ne? Und da auf Fingerspitzengefühl und so.
Genau, also zu gucken, wie reagiert die andere Person. Aber wenn ich was anspreche, was da so was ich wahrnehme, also folgt darauf irgendwie eine schamhafte Reaktion oder Abwehr, dann kann man es ja vielleicht ein bisschen anders versuchen, ein bisschen nett, also ein bisschen mehr verpacken. Und manche gehen ja, freuen sich ja vielleicht. Also so wie du jetzt gesagt hast, du fandest das ganz schön, wenn dir das jemand gespiegelt hat, was ist da bei dir passiert, ne? So.
Ja. Sehr spannend. Also ich finde, da kann man ja noch einen ganz anderen noch Topf auch machen, auch wenn es dann geht, ne, um Intuition und ne, reagiert unser Körper erst und dann machen wir uns danach Gedanken und so ein rechtfertigen sozusagen Entscheidungen oder nicht. Ja, finde ich super spannend. Also ich hatte jetzt auch nochmal guckt da Kahnemann und Gigerenzer und die ganzen Entscheidungsthemen. Das werden wir auf jeden Fall nochmal weiterführen. Weil auch schon, mich hat schon, ich weiß noch damals, irgendwie im ersten Modul Bachelor Psychologie, dieses Leib-Seele-Problem total faszinierend. Und gerade, dass es immer ja noch keinen irgendwie Konsens gibt, wie jetzt wirklich Geist und Körper zusammengehören oder separat sind, wie kann was Immaterielles wie ein Gedanke jetzt oder eine Emotion plötzlich materiell wirken in unserer Welt, ne? Oder wie kann man das trennen? Und das finde ich sehr schön, eigentlich da ja auch immer wieder zu hinterfragen, wenn man arbeitet und so, hat man da eine ganz klare Trennung oder nimmt man sein Gegenüber da auch holistisch wahr und weiß halt, man hat unterschiedliche Anknüpfungspunkte und je nachdem auch, wer da vor einem sitzt, ne, kann ich mehr über die Körperlichkeit oder Gedanken ist ja, ne, auch die Wahrnehmung von sich selbst ist ja auch bei Menschen unterschiedlich ausgeprägt.
Ja.
Also der Zugang, ne, zu.
Ja.
Und deswegen finde ich das einfach so ein wichtiges Thema auch.
Ja, finde ich auch. Also auch wenn, so für mich ist es eine Herzenssache und mit den Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, macht es wirklich Sinn, den Körper mitzunehmen, den Zugang zum Körper vielleicht auch erstmal zu schaffen. Es gibt ja Leute, die sich nicht so gut selber spüren. Da müsste man vielleicht erstmal ein bisschen an diesem Körpergefühl arbeiten. Und da bin ich einfach zutiefst von überzeugt. Wir sind einfach Wesen, die aus Geist und Körper bestehen. Und folge diesem Embodiment-Ansatz, dass man beides gleichzeitig betrachten muss.
Ja, wunderbar. Das ist doch wunderbares Schlusswort für diese Folge.
Danke dir für den Austausch. Es hat wieder Spaß gemacht. Ich merke, ich bin ein bisschen aus der Übung mit dem Podcasten, aber wir haben ja noch einen zweiten Podcast.
Genau, wir haben noch einen zweiten Podcast gestartet, ein bisschen andere Ausrichtung. Hier im P-Coaching Lab richten wir uns sehr besonders auch an angehende Psychologen, Psychologinnen, Coaches und so weiter. Und wir haben noch, ihr findet noch die Psychologinnen, der Podcast, der sich an ein breiteres Publikum hält, wo wir auch nochmal ganz von Anfang versuchen anzufangen. Unsere ersten beiden Episoden sind schon online. Und zwar geht es einmal um, was ist los im Kopf, so als Grundstein, und wo es auch evolutionsbiologische Hintergründe gibt und ne, die Gehirn und so weiter. Und dann, wenn natürlich Katja unsere Expertin ist, Stress lass nach, in der zweiten Folge sehr empfehlenswert. Ne, wie wirkt Stress? Wie können wir dem vorbeugen? Wie können wir damit umgehen? Was sind da so die Eckpunkte? Und nächstes Mal geht es auch um die innere kritische Stimme. Werde ich auch nochmal eine große Episode machen. Und Embodiment werden wir in Zukunft da auch nochmal vertiefend und mehr von einem allgemeinwissenden Standpunkt aufnehmen.
Genau.
Bis dahin.
Bis dahin. Macht's gut.
Tschüss. Herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir sind Katja Tresse und Julia Poli. Wenn ihr Fragen habt oder als angehende psychologische Beraterin, Berater oder Coaches beim Online-Peer-Coaching-Lab mitmachen möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail an peercoachinglab@gmail.com und bald werdet ihr uns auch auf der Webseite peercoachinglab.de besuchen können.